Und da sind aber zwei, die sagen, na, ich erzähle trotzdem. Und das ist ja gegen die Tendenz vieler Künstler, die entweder so erschrocken waren oder was immer, dass sie nicht mehr erzählen wollten, sondern in die Abstraktion gegangen sind.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Der Sommer ist fast vorbei und wir kommen jetzt dazu, etwas zu machen, was wir uns eigentlich schon vor dem Sommer vorgenommen haben, nämlich einen Besuch im Leopold-Museum. Dorthin ziehen tut uns eigentlich der Herbert Böckel, den wir sehr, sehr schätzen, und der wird dort gezeigt in einer Dialogausstellung mit dem Hans Josefsson, der für uns ein bisschen Neuland ist, aber ich glaube, es ist sehr spannend, da eine gemeinsame Entdeckungsreise anzugehen. Bevor wir aber jetzt in diese Ausstellung hineinstarten, möchte ich ganz gern meinen heutigen Gesprächspartner, meinen Vater, fragen, wie viel von diesem ursprünglichen Leopold-Museum-Vibe, das jetzt ja 25 Jahre, glaube ich, alt geworden ist, noch da ist. Also konkret die Frage, also Herbert, du kennst die Sammlung gut, du hast die Sammlung geschätzt, nicht nur den ersten Teil, sondern jetzt auch den zweiten Teil. Du warst dabei, wie das Museum aufgesperrt hat. Ich meine, ich war auch dabei, aber ich war noch klein. Wie viel ist noch spürbar vom Rudolf?
Das ist eine gute Frage, aber ich denke, es ist noch eine ganze Menge zu spüren und auch zu sehen. Was natürlich auffällt ist, und das ist ganz logisch, ein Museum ist immer etwas, was in Progress ist, also es kann ja nicht einzementiert sein. Was zu sehen ist, dass viele Ausstellungen der letzten Jahre dann jetzt auch im Ausstellungsbetrieb durch Leihgaben und durch Präsentationen Spuren hinterlassen haben, von denen man jetzt deutlich erkennt, das ist jetzt nicht Rudolf Leopold. Mhm. Das ist aber, muss so sein, weil dann wäre ja die ganze Welt Rudolf Leopold. Wenn man sich in gewissen Räumen begibt, wo, was weiß ich, wenn man beim großen Saal gleich links hineinkommt und dort die Kolik sieht und die Böckel im Hintergrund sieht, und die Feistauer links, die zwei, dann ist man natürlich ganz in Leopolds Home zu sehen. Wenn man dann zu den Expressionisten geht, da links, zu den Deutschen, dann merkt man auch das Auge. Ich möchte einmal sagen, zum Beispiel der Kirchner, es fällt ganz toll heraus, diese Figuren.
Oder die beiden Korinther Walchensee.
Der Korinther Walchensee, genau. Ich glaube, es ist notwendig, dass ein Museum in Bewegung ist, genauso wie es notwendig ist, dass man diesen ursprünglichen Geist erhält. Und das ist ja beim Hans-Peter Wipplinger in guten Händen.
Ja, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, weil, ich meine, wenn immer wir jetzt im Leopold-Museum sind und eine Ausstellung anschauen, kommt von links hinten so der Gedanke, na, was würde denn der Rudolf dazu sagen?
Ja.
Und ich glaube, dass eine Ausstellung, und jetzt sind wir eigentlich schon beim Thema, wie diese aktuelle Ausstellung, die Böckel und Josefsson zeigt, dem Rudolf gefallen hätte.
Ja, müssen. Ja. Wir müssen, weil sie, müssen auch, weil sie wirklich eine schöne Ausstellung ist. Mhm. Also die Freude dort zwischen Skulptur und Bild so hin und her zu wandern, diesen Eindruck, den man hat, wie diese Dinge miteinander sprechen, ist wirklich in allen Belangen gelungen. Mhm. Auch wenn manchmal Bilder oder auch Skulpturen dabei sind, wo man jetzt sagt, na gut, das ist jetzt nicht der Parnass oder aber insgesamt ist das es ist wirklich eine Freude, durchzugehen.
Jetzt sind wir ja immer wieder, oder ich entdecke das bei mir immer wieder, auch so eine Haltung der Kritik, wenn Einzelpräsentationen, wo wirklich nur das Werk einer Künstlerin, eines Künstlers gezeigt wird, das ist schwierig, oft schwierig, da eine Spannung aufzubauen, auch innerhalb der Ausstellung. Das ist jetzt beim Böckel, ich weiß nicht, also ich könnte mir gut vorstellen, eine Ausstellung mit nur Bildern vom Herbert Böckel. Ja? Also
Ja, ich könnte mir gut vorstellen, eine Ausstellung nur vom Böckel. Also, zwischen 1919 und 1926.
Ja, okay. jetzt wird hier, dadurch, dass jetzt hier das skulpturale Werk vom Hans Josefsson hinzugezogen wird, ja jetzt der Raum erobert. Mhm. Jetzt arbeitet der Böckel ja aber doch fast sehr, sehr räumlich als, als Maler. Also die Bilder sind einnehmend.
Mhm, mhm. So fast skulptural, ne? Ja. Also die früheren. Ja.
Ich meine, bevor ich da jetzt lang herumdrucke, findest du es gelungen, passen diese beiden Künstler jetzt zusammen? Bedeutet das jetzt, ein eingefleischter Josefsson-Fan wird jetzt draufkommen und sagen, ich brauche sofort einen Böckel, oder ein Böckelsammler sagt, ich brauche jetzt sofort eine Skulptur von Josefsson?
Also ich versuche zuerst zu antworten, ob das zusammenpasst. Ich muss gestehen, wie ich das gesehen habe, als Foto oder wie ich davon gehört habe, habe ich mir gedacht, eigenartig. Das ist eine Ausstellung, die irgendwie überhaupt nicht miteinander was zu tun hat, außer in der Erscheinung. Das sind zwei verschiedene Generationen. Der eine malt noch im Ersten Krieg, der andere noch im Zweiten Krieg. Da möchte ich dann gleich eine Bemerkung dazu machen. Und war irgendwie eine
Bemerkung in Richtung, dass er nicht malt, sondern Bildhauer.
Bildhauer, sei vollkommen richtig. Ja. Das hat mich schon ein bisschen irritiert, zuerst einmal. Dann, wie ich dort hingekommen bin und diesen visuellen Eindruck gesehen habe, dann auch also mir zugetragen worden ist, also nicht zugetragen worden ist, sondern ich dann der Hans-Peter Wipplinger spricht von einer wahlverwandtschaftlichen Dialog. Mhm. Da hat man das gleich ein bisschen, war mir das gleich ein bisschen verständiger. Und letztlich ist es für mich eine deshalb gelungene Ausstellung, weil sie nicht so herkömmlich kunsthistorisch daherkommt. Hier gibt es keine Beeinflussungen, hier gibt es keine gleichen Beziehungen, aber es gibt gleiche Erscheinungen, und die kann man natürlich fast auf eine Art Archetypisches herunterbrechen, und da gibt es dann wirklich, wirklich Parallelen oder Dinge, die mir ganz gut gefallen. Mhm. Und dann ist mir noch was eingefallen beim Dortgehen. Das sind beides Künstler, die jeweils nach einer großen Katastrophe, nach einem großen Krieg anfangen zu malen oder zu bildhauern. Und es gibt ja nicht nur nach dem Ersten, sondern auch nach dem Zweiten Weltkrieg die Tendenz auch für viele Leute, ich kann nicht mehr erzählen. Mhm. Und daher geht es in Richtung Abstraktion. Und da sind aber zwei, die sagen, na, ich erzähle trotzdem. Und das ist ja gegen die Tendenz vieler Künstler, die entweder so erschrocken waren oder was immer, dass sie nicht mehr erzählen wollten, sondern in die Abstraktion gegangen sind.
Aber sind die beide auf der Suche nach der Existenz und nach dem Menschlichen, nach dem Guten? Also wenn du von der Katastrophe sprichst, also ich glaube, spurlos ist das nicht an beiden vorbeigegangen.
Nein, sie nur reagieren nicht durch Flucht, sondern sie bleiben in der Erzählung.
Also in dieser Rückbesinnung oder auf der Suche nach einem, wo wurde es begonnen, oder einer Archaik? Oder
ja, wenn der Josefsson zum Beispiel anfängt mit diesem Stelen, mit diesem ganzen archaischen, sehr frühen, an was weiß ich, drittes Jahrtausend, zweites Jahrtausend erinnernden Figuren, dann ist das für ihn... Vor Christus natürlich. ist das für ihn ein Forschungsweg, den er dort beginnt. Mhm. Und auch beim Böckel, wenn er dieses ursprüngliche Archaische versucht, einfach die Darstellung der sichtbaren Welt, diese Körperlichkeit, diese trotzdem Lebenskraft und so weiter in diesen frühen Bildern, dann ist es auch der Beginn einer Untersuchung des, was er menschliche Natur nennt, oder wenn die Natur dazukommt, was er den Blick des Menschen auf die Natur nennt. Mhm. Also sie sind, da ist schon mal für mich ein stimmiger jeweils Anknüpfungspunkt. Was mir dann auch noch gut gefällt, sie haben so eine ähnliche Haltung. Der Böckel spricht dann irgendwann einmal davon, dass man, also wenn ein Maler seine Aufgabe wirklich erfüllt, so wird er das Schweigen kennengelernt haben. Das heißt, er möchte das, was wir jetzt gerade machen, als Maler nicht, nämlich drüber reden. Und Der Johansson sagt, man muss den...
Josefsson.
Der Josefsson sagt, er muss der Arbeit und der Kunst noch ihr Geheimnis lassen. Es sind also auch beide Wissen um die außerrationalen und außerlogischen Kräfte und Wesentlichkeiten der Kunst. Mhm. Das ja, natürlich, ja. Eins hat's noch, das natürlich fürs Erste schaut es ein bisschen banal aus. Ne?
Banal?
Naja, fürs Erste schaut es die kunsthistorische Entscheidung oder die ausstellerische Entscheidung, ich bringe jetzt eine großbusige Frau vom Böckel und stelle daneben eine großbusige Skulptur vom Josefsson, war ja das, was uns im ersten Moment auch ein bisschen irritiert hat. Aber ja. Es ist wichtig und stimmig.
Also so meinst du, es ist so klar.
Das wird an Kunstgeschichte-Studenten des vierten Semesters wahrscheinlich auch einfallen. Ja,
ja. Das sind aber großartige Leute im vierten Semester.
Ja, sicherlich. Ja, absolut. Ja. Aber es ist stimmig und gültig und es ist ein Lebensgefühl, das da irgendwie vermittelt wird und ein Zugangsgefühl zu den Menschen. Und dann kommt dazu, wann haben wir das letzte Mal so viele, so schöne Böckel gesehen.
Ja, das muss man natürlich sagen zur Einordnung. Der Böckel ist uns sehr geläufig. Also da würde ich jetzt mal sagen, da kennen wir uns wirklich gut aus.
Ich weiß nicht, ob ich mich gut auskenne, aber ich liebe ihn.
Ja, beim Josefsson ist es ein bisschen eine Neuentdeckung. Also das ist zwei Künstler so jetzt anzuschauen innerhalb einer Ausstellung, wo man einen sehr gut kennt und den anderen gerade kennenlernt, ist ja oft schwierig.
Ja.
Jetzt habe ich so das Gefühl bei dem Josefsson, dass der sehr geradlinig da einen Weg geht. Also er ist 1920 geboren, er stirbt 2012, also er hat ein langes Leben. Und es gibt keine radikalen Brüche. Also für mich ist es so, er geht langsam voran, er arbeitet sich so hin, ganz spät gibt es dann diese monumentalen, in die Abstraktion gehenden, aber der bleibt trotzdem in der Figur. Und da gibt es für mich schon ein bisschen Parallelen auch zum malerischen Werk von Böckel, der zwar nach dem Krieg, darüber haben wir auch gesprochen, so einen Versuch einer erweiterten Abstraktion geht, aber in Wahrheit sein Leben lang eigentlich, ich will nicht sagen dasselbe malt, aber es reicht auch, es muss keine großen Brüche geben.
Ja.
Weil er sich auch abarbeitet und dieses späte, dieses geometrische Abstrahieren, das ja eigentlich nicht so wirklich funktioniert. Ja? Also er geht diesen einen Schritt, den geht der Josefsson ja vielleicht auch ein bisschen, aber ich sehe in der Biografie der beiden, in der Herangehensweise an die Arbeit Parallelen. Die waren sich im Wesen vielleicht ähnlich. Ja. Das ist ein bisschen schwierig jetzt festzustellen.
Was mir jetzt, wo du das so erzählst, auffällt, ist, dass natürlich der Josefsson mit seiner, wenn das wirklich die Anfänge sind, diese kykladischen Geschichten, diese Stelen und so weiter, bis hin zu den fast abstrakten Köpfen und Großskulpturen, die zwar 2005, 2006 sind, aber für mich eigenartig an Franz West erinnern, an seine Lemuren-Geschichten, dass dieser Josefsson-Weg ein sehr linearer ist. Jetzt kann man sagen, ein aufsteigendes Wurscht, aber ein sehr logischer, auch unseren Vorstellungen entsprechend logischer. Bei Böckel haben wir immer dieses Problem, dass er so ein, für mich ist der Böckel so ein Malermaler, ein Bratzenmaler, einer, der mit, der Michael Guttenbrunner hat gesagt, mit rollendem Auge den weißen Finger auf die Wunde legend und so weiter. Also einer, der auch ins Material hineingeht, der dann, wo es dann Bilder gibt in diesen frühen Jahren, die, was weiß ich, 5 cm dick sind, dicker noch als heute die Grabwinkler, Grabmeiers. Und dass der dann in den 30er Jahren auch mit diesem Seitenblick darauf, dass er jetzt der Staatskünstler wird, dann diese ganze Maler-Maler-Geschichte zwar noch immer handwerklich weitertreibt, aber er wird für mich dann ein bisschen braver. Ne? Und dann im 45er Jahr offensichtlich erschrocken dasteht und sagt, ich muss mich doch an der internationalen Kunst auch ein bisschen orientieren und dann mit diesem großen Talent für Malerei, ich weiß jetzt nicht, wann dieses Bild Eichel her ist, dieses, ich glaube, es ist relativ spät, ne? Ja. Wo man sieht, dass er so...
Ja, 40er Jahre.
Ja, wo man dann sieht, dass er auch in der Abstraktion natürlich wirklich vieles kann und Gutes kann. Aber dass er dann trotzdem nicht mehr das, was ihn so auszeichnet, dieses Malerische, für mich denkt er da zu viel.
Hat es ihn dann an Selbst
Selbstvertrauen gefehlt?
Ich weiß es nicht.
Weil er hätte, von mir aus hätte er sein Leben lang so weitermalen können wie in den 20er Jahren. Von diesen Bildern kann es nicht genügend geben.
Ja. Ich weiß es nicht. Es ist ein Maler, den man liebt oder den man in hohem Maße liebt und wo man sich dann bei gewissen Bildern ein bisschen ärgert. Ne? Mhm. Also er ist für mich nicht so linear unterwegs wie der Josefson. Trotzdem glaube ich...
Aber der Josefson hatte ja auch nicht diesen Einschnitt des Krieges.
Er ist jünger, er hat den Zweiten Krieg, beim Josefson ist natürlich, kommt auch her, er ist Jude, er hat diese frühen antisemitischen Attacken, die Eltern sind ermordet worden,
Er ist 38 in die Schweiz.
Er ist gekommen. Dann in die Schweiz gekommen und hat dann quasi, ich glaube, der hat 26 Jahre lang darum gekämpft, dass er Schweizer Staatsbürger wird, habe ich gelesen.
Nicht so einfach in der Schweiz, ja?
Nicht so einfach in der Schweiz, genau. Also, da hat es eine andere, beim Böckel ist, der Böckel hat die Nazi-Zeit als quasi Abendleiter des Abendaktes untertauchend verbracht, war aber immer ein aufrechter Mann, keine Frage. Vielleicht ist das auch schwierig, wenn man um Karriere kämpft, wenn man um Anschluss kämpft und wenn man um es ist halt so, dass man nicht ein ganzes Leben lang die gleiche Kapazität hat, nicht? Aber ein Bild, ich meine, alleine durch die Tatsache, dass er ein Bild wie die Familie Waldrand, wahrscheinlich eines der bedeutendsten Bilder, das in Mitteleuropa gemalt worden ist im 20. Jahrhundert. Ich sage das jetzt einmal so.
Große Worte.
Ja, nein, wirklich. Ein unglaubliches Bild. Oder auch das jetzt von mir, dieser so auf der anderen Seite so kleine Geschichten wie der vorhin gewählte Eichel her. Ich glaube, er ist eher in die 20, Anfang 20 ist er. Aber dort zeigt er eben, dass er schon Talent hat für Abstraktion und für Positionieren.
Ja, weil erinnert dich, wie wir gesprochen haben über den Gustav Klimt?
Ja.
Und die Dame mit Fächer, wo ja im Hintergrund so eine figürliche Eigenart da ins Werk vom Klimt reinkommt. Und wir haben damals gesagt, das sind dann so, die Nötscher haben das so ein bisschen
übernommen. Genau.
Da hat man ein Gefühl dafür bekommen, wie es beim Klimt hätte weitergehen können. Ja, und ich glaube, da ist der frühe Böckel gar nicht so weit weg.
Ja. Also insgesamt ist es überzeugend, der Werdegang. Es ist überzeugend, die Präsentation. Das, was du am Anfang gesagt hast, es geht ja immer um Vermittlung auch von Kunst. Wir wollen ja Ausstellungen machen, oder die Ausstellungsmacher wollen ja Ausstellungen machen, nicht nur um Tickets zu kassieren oder in der Zeitung zu stehen, sondern um Leute zufriedenzustellen, um den Besuchern. Und ich habe das Gefühl, wenn man durch diese Ausstellung geht, man kriegt diese Körperlichkeitsversuche mit. Und man kriegt mit, wie einzelne Künstler, soweit sie auseinander sind, dann zu durchaus ähnlichen körperbetonten Lösungen kommen. Es ist ja ganz was anderes, als wenn ein Zeichner ist und wenn einer also quasi intellektuell die Dinge, selbst wenn er abstrahiert, unterwegs ist, oder wenn einer, der wirklich dann gestaltet mit dem Material. Beim Böckel gibt es natürlich auch Zeichnungen, diese frühen Akte aus dem 19. Jahr, aber die sind auch alle sehr skulptural für mich, obwohl sie in einer Ebene sind, weil sie sehr stark mit Schatten arbeiten, mit Auflösen lassen. Und dann können wir natürlich noch über die Oberflächen sprechen, nicht? Die beide verbinden.
Also ich habe heute ein bisschen recherchiert und gelesen und so in einem Schnelldurchlauf hat es geheißen, der Hans Josefson arbeitet ja, also es entstehen Gipsmodelle, er arbeitet also in Gips, was ihm ermöglicht, dass er das sowohl hinzufügen kann, als auch dann wegmeißeln. Mhm. Also es ist ein Zusammenspiel aus Wegnehmen und Hinzufügen. Mhm. Und dann entstehen dann im Anschluss halt dann die Güsse in Messing, wir haben gestern darüber gesprochen.
Ja, aber die, glaube ich, sind alle ja relativ spät erst in die 80er Jahre entstanden, wie er einen Namen schon gehabt hat. Ja,
okay.
Ja. Und Messing ist jetzt, was haben wir gesagt? Messing ist...
besteht aus Kupfer
und, Zink.
Zink
mit K hinten. Während Bronze aus Kupfer und Zinn besteht.
Ja. Genau. Also bitte, wenn sich da jemand noch viel besser auskennt als wir, bitte uns da aufklären. Aber bevor wir zur Oberfläche gekommen, also der Böckel baut ja seine Ölbilder ja auch auf. Also er ist ja wie ein Bildhauer, sind ja fast Reliefs. Ja. Und darf man nicht vergessen, in der Ausstellung gibt es ja jetzt nicht nur Skulpturen, also so figurale Skulpturen von Josef, sondern auch diese Reliefs an der Wand.
Ja.
Eher früh
ja.
in die Abstraktion gehen. Das, ja. ist, das ist sein Weg in die Abstraktion. Ja. Beide bauen auf, also da ist es ein, ich weiß nicht, man sagt ja so, wenn jemand ein Bildhauer ist und dann versucht zu malen, dann merkt man, dass er Bildhauer ist.
Ja.
Und wenn er ein Maler ist und dann versucht zu bildhauen, dann merkt man, dass er ein Maler ist.
Ja.
Obwohl es diese Skulptur gibt von Böckel, dieses springende Pferd. Das steht übrigens oben im Erdgeschoss.
Ja, ja.
Wäre interessant gewesen, aber ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung, das nicht dort hinunterzustellen.
Ja.
Du hast gesagt, du hast eine spitze Bemerkung gemacht, aber ich glaube, es ist ja auch im Werk von Böckel eine absolute, also das nimmt ja einen ja. verschwindenden Teil ein, das ja. Bildhauerische. Ja.
Er wollte einfach zeigen,
weil er eh bildhauert ja. mit seiner Malerei. Ne?
Ja, genau.
Weil du gerade aufgeschlagen hast, im dritten oder vierten Raum hängen so eine ganze Reihe von kleinen Arbeiten vom Josefson an der Wand, so wie Fingerübungen. Sind das so wie Zeichnungen eines Bildhauers?
Ja, und interessant, ich erinnere mich ein bisschen an Florenz und an Ghiberti, an die Baptisterium-Tür, wo ja auch versucht wird, für mich das erste Mal eigentlich in der abendländischen Kunst, durch Bildhauerei trotzdem, also durch ein Mischding aus Bild und Bildhauerei, Illusion zu erzeugen. Ne? Mhm. Ich glaube, dass das auch sicher irgendwie bei ihm mal aufgeschlagen ist, der Ghiberti.
Ja, bei wem nicht.
Bei wem nicht, ja. die durchaus reizvoll sind, weil sie Skizzen sind. Es gibt ja dann auch einen Film, also den man sich anschauen kann, wo er mit Ton modelliert und davon spricht, dass er das ziemlich automatisiert macht, eigentlich ohne viel nachzudenken, was ja auch eine ganz wesentliche Kategorie in der Kunst nach 45 ist, dass man versucht, die archaischen Kräfte, die in einem drinnen sind, am Hirn vorbei ins Kunstwerk fließen zu lassen.
Und ist das, glaubst du, leichter in der Malerei als in der Bildhauerei? Müssten wir jetzt an jemanden fragen, der beides...
Ja. Also bei den abstrakten Expressionisten oder bei den Touchisten oder also bei der gesamten ungegenständlichen Malerei, die eher gestisch unterwegs ist, vielleicht tritt er ganz was anderes oder horcht sich was an, schaut sich einen Film an und tut irgend sowas. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht. Aber hier sieht man es, und es ist ein interessantes Beispiel, weil der dreht mit dem Kameramann, der ihn da oder der gerade filmt, und tut herum, und man sieht, wie er was hin tut, wieder wegnimmt, ein bisschen zusammendruckt und so weiter. Und da kommt man schon
gestalten. Wobei man natürlich sagen muss, solche Situationen, ich glaube, dass dann immer wieder auch so ein bisschen eher Inszenierung dann ist. Also wenn man es gibt ja auch so Filme von, wo man den Giacometti sieht, wie er so tut. Ich glaube, ein Künstler, der in Gegenwart einer Kamera, er verhält sich anders als die Tür geschlossen.
Ja, die berühmten Bilder mit Picasso an der Glaswand.
Ja. Da wird so das Genie inszeniert.
Ja.
Und schau, der macht das, während er über das Weltgeschehen spricht, macht er die wunderbarste kleine Skulptur.
Ja.
Aber ich habe den natürlich nicht gekannt, den Herrn Josef.
Ich auch nicht, ja.
Auch als Mensch nicht, aber ich glaube, der ist stur seinen Weg gegangen und hat so abgearbeitet. Ich habe vor vielen Jahren einmal gesprochen mit einem Bildhauer in Salzburg, kann mich nicht mehr erinnern, wer das war, der hat mir gesagt, ja, ich habe ihn gefragt, wie es so geht mit der Kunst, und er hat gesagt, er ist jetzt fast fertig. Und ich habe das natürlich nicht verstanden, was er damit meint. Und der hat mir dann also gesagt, naja, auf seinem Weg. Ja, und ich glaube, also der war so ein, ich habe dem das abgenommen. Ja. Und ich glaube, der Josefson, der hat verzichtet auf irgendwelche spektakulären Augen, kein Effekthascher.
Naja,
ist
schon richtig, aber ist nicht die immer größer werden?
Naja, schon, ja.
Immer größer werden. Also das ist auch etwas, wo ich mir über den Kopf zerbrochen habe, diese Notwendigkeit, die Notwendigkeit größer zu werden, und das ist ein bisschen eine Tendenz der Kunst nach 45, auch die großen Formate, nicht? Wir müssen immer größer werden, weil groß heißt groß und dann auch in der Bedeutung.
Und vielleicht, weil er sich dann leisten konnte auch. Spielt das eine Rolle?
Ja. Ja, es ist natürlich schwieriger, ein 12 cm hohes Skulptürchen in seiner Kunstbedeutung zu beurteilen, als wenn dann vor dir steht so ein 3 Meter hohes Ding, wo es dann schon durch die Masse Ding. Ich sehe, weil ich da jetzt gerade aufgeschlagen habe, der Akt vor gelber Kiste von Böckel. Ich habe ja meine erste, da vor einem Monat oder zwei, knapp vor dem Sommer war es, wie die erste Information über diese Ausstellung bekommen habe, dass ich ein bisschen empört war. Mhm. Ich war ein bisschen empört, dass da ein Bildhauer auf eine Art und Weise an die Dinge herangeht wie der Böckel. Mhm. Und da gibt es ja wirklich verblüffende Parallelen, auch diese, mal sagen wir mal, großbrüstigen Frauen mit den starken Körpern, und ich war ein bisschen. Ich war empört, aber dachte, wie erlaubt sich der das? Ne? Das gehört doch dem Böckel. Mhm. Aber es gibt es natürlich anderswo auch. Man könnte genauso eine Ausstellung mit was weiß ich, tue ich mir ein bisschen raushängen, aber mit Rouault machen, die eine ähnliche Versuch unternehmen, zwar abstrahierter und flacher, aber mit dieser Körperlichkeit fertig zu werden. Aber insgesamt, ich bin wie immer nach dem Besuch so einer Ausstellung gescheiter als vorher. Mhm. Also die Vorurteile, auch wenn es ein bisschen Banalitäten gibt, muss man sagen, sind ein paar Figuren da drinnen, wo ich mir auch denke.
Ja, aber ich glaube, das sind so Skulpturen, die jeder Bildhauer irgendwann einmal machen musste.
Ja, also das ist die so Frage wie, ist, ob man so die dann ausstellen muss. Ja,
ne? So wie der Abendakt. Also ich meine, beim Böckel, wie viele Künstlerinnen und Künstler der Böckel gezwungen hat in seine. Also das gehört einfach zur Ausbildung dazu. Ja. Ja. Aber weil du jetzt gesagt hast, nach der Ausstellung ist man schlauer als vorher, das sollte man ja immer sein. Wie stehst du zu? Also man hört ja manchmal oder meistens so Meinungen schon. So, das ist wie bei einem im Kino, wenn die Leute sagen, den Film musst du unbedingt anschauen, das ist total super, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du enttäuscht sein wirst.
Ja.
Und manchmal baut man ja dann schon eine Meinung.
Ja.
Und von der, also ich hatte ein bisschen Sorge bei dir, dass du nicht mehr aufweichst in diese Richtung.
Ja.
Weichst du auf? Wie viel Skepsis ist noch über im Bezug zum Werk von Hans Josefsson?
Ich kann mich erinnern, wie ich hingefahren bin zum Museum, wo wir uns dann getroffen haben, habe ich gesagt, du stell jetzt alles auf Null.
Mhm. Okay.
Und wie wir in den ersten Saal hineingekommen sind mit diesen Stelen, habe ich mir zwar noch gedacht, naja, da orientiert sich einer an etwas, was schon da war und so weiter. Bin aber dann schon in den ersten Schritten und in der Körperempfindung und in dem Anschauen draufkommen, dass da durchaus was Individuelles ist und was
Wahrhaftiges?
Glaubwürdig, ja. Wahrhaftig ist so ein großes Wort. Aber das und dann habe ich gespürt, okay, jetzt schauen wir uns den an. Mhm. Ne? Dann kam in dem zweiten, kommen so ein paar so Gipsfiguren, so mittelgroße, wo man denkt, na gut. Aber das ändert sich auch wieder. Es ändert sich auch, weil ich natürlich dann gesehen habe, was man vorher auf Fotos ja nicht so sieht, die Oberflächen. Die Oberflächen, die so zögerlich sind, nicht eindeutig sind. Impressionistisch ist vielleicht das falsche Wort, aber so, man merkt, er ist sich seiner eigenen Wahrhaftigkeit nicht sicher.
Oder? Weißt du, ich glaube, das liegt daran, dass er sowohl wegnimmt, als auch dazu
gibt. Ja.
Also er sucht.
Ja. Er sucht an der Last offen.
Es ist brüchig. Manchmal ist es auch unsicher.
Ja, unsicher, aber man kann es auch definieren, er lässt es offen. Es ist nichts Eindeutiges. Ne? Mhm. Das ist ja beim Böckel auch so. Wenn er auf der einen Seite stark konturiert bei diesen frühen Bildern, aber dann trotzdem alle möglichen Valeurs offen lässt und auch die bewusste Nichtfestlegung ist ja eigentlich ein Vorbote einer späteren Erkenntnis dieses 20. Jahrhunderts, dass es nicht nur, also in der Kunst, dass es mehrere Möglichkeiten und Wahrheiten gibt. Ne? Mhm. Also dieses fest definierte gibt es ja auch, wenn du an das so Leute wie die Lempicka denkst oder so, die also ganz eindeutig, oder das Léger oder so, auch beim Picasso gibt es das manchmal, aber der Picasso hat halt viele Wahrheiten, weil er viele Stile hat. Nicht? Und das ist mir dann bei diesem Josefsson aufgefallen, dass er offen lässt. Mhm. Das hat mir wieder gut gefallen. Mhm.
Und da muss man natürlich sagen, es ist einfach eine Freude, da durchzugehen.
Ja.
Weil ja. du konfrontiert bist mit wirklich guten Bildern.
Ja.
Weil du siehst, dass die Sprache der Malerei und die Sprache der Skulptur gar nicht so unterschiedlich ist. Beide haben sich mit der Figur auseinandergesetzt und auch sich in Relation gebracht zu dieser Figur, also dieses Gegenüber, das wird spürbar. Und in diese Rolle schlüpft man selber, als Betrachter.
Ja.
Und es ist umfangreich, also ich glaube, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber man kann den Böckel erfassen,
ja.
und man kann den Josefson erfassen.
Ja, ja, ja. Das sind natürlich beim Josefson, wenn man dann so diese, da gibt es eine liegende aus dem Jahr 2005, da fällt mir ein bisschen der Wotropa ein. Ne? Mhm. Der Wotropa, der aber jetzt, um das jetzt noch anzuhängen, sehr viel eindeutiger ist. Mhm. Der Wotropa ist nicht so, lässt nicht offen. Mhm.
Na, würde diese Ausstellung auch funktionieren, Böckel, Wotropa?
Na, das wäre aber dann eine kunsthistorische Ausstellung, weil das erstens einmal Zeitgenossen sind, die wichtigen Duodezfürsten, was heißt Duodezfürsten? Die wichtigen Fürsten ihrer Zeit, die ja auch politisch unterwegs waren, würde auch funktionieren. Wäre aber, jetzt muss ich mal sagen, vielleicht sogar ein bisschen langweiliger, weil der Wotropa nicht auf den Böckel eingeht und der Böckel nicht auf den Wotropa. Ne?
Sind beides.
Ego-Mensch. Da geht jetzt auch keiner auf den anderen ein, weil ich glaube nicht, dass der Josefson den Böckel gekannt hat. Ne? Aber das sind halt Erkenntnisse und Findungen, für die ein Museum da sein soll. Und wenn dann eine Ausstellung wie diese rauskommt, wo man erfreut hat zu schauen, wo es atmosphärisch richtig ist, wo man auch drüber nachdenken kann, warum malt der eigentlich? Natürlich ist Malerei immer wieder der Versuch, die Dinge festzuhalten. Ne? Mhm. Der Böckel möchte genauso wie der Josefson die Dinge verewigen. Erstens hält man die Zeit an und zweitens, wenn es einmal da steht, man kann es immer wieder anschauen und fragen, ob es stimmt, ob es was vermittelt. Und ich selber habe beim Böckel so in meinen letzten 30, 40 Jahren so erkannt, wie wunderbar er als Maler wirklich eindringt. Und dann muss es natürlich einmal mehr kommen, wenn ich mir dann Bilder vom Stransky anschaue, der ja dann schon in den 50er Jahren ganz genau kapiert hat, was der Böckel wollen hat und wo es also dann Bilder gibt, wie den großen liegenden Akt mit dem Papagei, die eine Verbeugung quasi sind und ein Weitergehen von dem, was der Böckel gemacht hat. Mhm. Also da hat man das Gefühl, so macht Malerei Sinn. Ja. Sie ist nicht nur Dekoration, sondern sie zeigt den Kampf oder den Versuch des Menschen, das in den Griff zu bekommen. Mhm.
Das Festhalten ist auch gut gelungen in dem Katalog. Wir wissen, dass Ausstellungen so einen ephemeren Charakter haben. Also auf jeden Fall hingehen. Ich glaube, es ist wirklich eine Ausstellung, die man sich,
ja.
Du hast es eingangs gesagt, sie ist gut konsumierbar, jetzt im besten Sinne des Wortes. Ja. Du wirst nicht überladen. Es ist sparsam auch gehängt. Ja. Es gibt große Wände, wo ein Bild hängt, das ganz wunderbar ist.
Ja.
Und dann steht eine Skulptur. Ja. Es ist eine schöne, gelungene Ausstellung. Und ich meine, ich habe dich anfangs gefragt, wie viel Rudolf Leopold steckt da noch in dem Museum drinnen. Ich glaube, dass ihm das hätte ihm
gut
getaugt und er hätte es auch nicht anders gestellt oder gehängt.
Er hätte sich sofort drei Josefson gekauft, bin überzeugt.
Ja.
Ja.
Und der Katalog, weil ich es jetzt angesprochen habe, ist auch, also es ist natürlich in der Ausstellung auch sichtbar, welche Zusammenhänge bestehen, du hast gesprochen, es gibt da manchmal eine Figur vom Böckel gemalt und dann eine in einer ähnlichen Position vom Josefson, das ist auch in dem Katalog.
Ja, so, auch wenn es 80 Jahre auseinander sind.
Ja. Ne? Also es ist eine feine runde Sache.
Ja.
Und schön, dass es einen Katalog gibt, weil es ist ja heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich.
Ja. Hoch anzurechnen, kann man sagen. Eine besondere Freude.
Ja. Ja.
Kurz noch ein Satz über zweites.
Über das Leopold-Museum grundsätzlich können wir natürlich, haben wir schon
durchgesprochen. Ja. Nein, was auch noch empfehlenswert ist, wenn man dort ist, dass man sich die Sammlung der Nationalbank anschaut. Mhm. Da kann man sehr
zweites
viele.
Zweites
Untergeschoss. Kann man sehr viel schöne Bilder sehen. Mhm. Man kann aber auch eines erkennen, nämlich den Unterschied zu einer Sammlung, die durch einen Sammler aufgebaut worden ist, also durch Leopold, oder einer Sammlung, wo man merkt, dass in 40, 50 Jahren wahrscheinlich 10 verschiedene Entscheidungsträger mitgetan haben. Mhm. Und auch das ist wirklich empfehlenswert, sich anzuschauen, das Auge zu schärfen. Was ist jetzt von großer Bedeutung? Mhm. Welche Bilder bilden diese österreichische, man muss sagen, es ist eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, die Nationalbank, beginnt also relativ in der frühen Zwischenkriegszeit und geht bis heute herauf. Und auch das ist einen Besuch wert.
Mhm. Ja, also ich glaube, da entsteht ja auch, ich glaube, die Sammlung ist ja auch nicht abgeschlossen von der Nationalbank. Da wird ja auch nachgekauft, also jetzt gekauft. Also
jemand, der jung wird.
Ja. Aber die man sieht, und das ist auch ganz interessant, die Rahmungen.
Ja, sind so meistens 70er, 80er, 90er.
Ja, man sieht so richtig so die Zeit,
Zeitrahmen, wo die Bilder angekauft wurden.
Und wenn du angesprochen hast, da die unterschiedlichen Augen, es ist ja so, dass dann, wenn dann meistens, also wieder beraten, dann gibt es Komitees oder wahrscheinlich Sitzungen, dann entscheidet man sich halt für das eine oder gegen das andere, aber es ist meistens schon, sind Kompromisse.
Ja.
Wir wissen, dass der Rudolf Leopold etwas nicht war, kompromissbereit. Ja, er hat einfach, ganz egal, die Entscheidung hat dann angekauft.
Also speziell bei der Nationalbank-Sammlung finde ich ja witzig, dass eine der bedeutendsten Malerinnen Österreichs des 20. Jahrhunderts, nämlich die Maria Lasnik, mit einem Aquarell vertreten ist. Also da hätten sie schon mal besser in die Tasche greifen können. Ja. Nicht? Aber sonst sehenswert, anschauenswert und auch das Auge schulend. Mhm. Eine Ausstellung, wo man wirklich, man sollte sich auch mehr Zeit nehmen. Irgendwo in dem Bökel-Josefsson-Katalog vom spricht der Wipplinger davon, dass die meisten Besucher 20 Sekunden vor einem Bild verweilen. Mhm. Das ist zu wenig. Mhm. Ne? Und davon wahrscheinlich 5 bis 8 Sekunden auf das Schilderl rechts schielen, damit sie wissen, wann es datiert ist oder von wem es überhaupt ist.
Aber glaubst du nicht auch zum Beispiel, dass wir zwei auf ein Bild schauen, haben wir schon gesehen und wir schauen es uns dann gar nicht mehr.
Ja.
Also die Gruppe am Waldrand, da steht man immer so, aber so wirklich lange hinschauen.
Da habe ich aber, erstens einmal sind wir, sage ich mal, doch ein bisschen mehr Profis als viele andere. Und dann habe ich eine Erfahrung, du hast vollkommen recht, da ich in der letzten Zeit sehr viel auch für das Museum Orten und so weiter schreibe, wenn du dich mit einem Bild beschäftigst und es schreibend oder verwörtlichen sollst, ganz wurscht, ob jetzt mündlich oder schriftlich, das ist noch einmal ein Zugang, der persönlich eine große Freude macht und auch in die Tiefe dringt. Mhm. Also ich habe gerade über die Familie am Waldrand einmal einen großen Artikel geschrieben, ich weiß gar nicht, wo der ist, aber
Parnass wahrscheinlich.
Ja, könnte sein, in Parnass, ja. Ja, richtig, ja. Also das ist in seiner Weltklugheit eines des doch relativ jungen Mannes, in seiner Dimension und in seiner malerischen Pracht wirklich eines der unglaublichsten Bilder. Nicht? Und das sollte man, ich meine, wir gehen auch durch schnell, weil wir vieles ja schon kennen. Man sollte dann, so wie wir das jetzt machen, in einer Retrospektive, selbst so wie wir diese Rekapitulation jetzt da machen, da wird es dann schon wichtiger und interessanter.
Und ich würde jetzt mal auch sagen, du hast das angesprochen beim Josefsson, dieses Offenlassen. Ich glaube, bevor wir uns jetzt hier hingesetzt haben, um dieses Gespräch aufzunehmen, haben wir gesagt, wir sind eigentlich, riskieren wir da schon relativ viel, weil wir haben uns mit dem Josefsson, ich meine, wir haben da jetzt keine zweit- oder dreitägige Recherche gemacht, aber ich glaube, es liegt es ist ein wahnsinniger Zauber, liegt in dem sich einfach einlassen auf etwas.
Auch in der Spontanität der Reaktion.
Und in dem Entwickeln. Und ich glaube, dass wir jetzt in dieser halben, dreiviertel Stunde wesentlich weitergekommen sind, schon. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch keine Technologie
ersetzen kann.
Uns abnehmen. Vielleicht nur am Rande, aber wir haben einen dieser Texte gelesen an der Wand im Museum und ich habe dann irgendwann einmal so mir gedacht, so, das ist einfach diese Texte, zum Teil habe ich in derselben Form schon 100 Mal gelesen. Und ich glaube, dass, ich würde jetzt nicht davon reden, dass es da, dass das KI gesteuert oder dass das, es gibt ja diesen Begriff des Kunsthistoriker Stehsatzes. Das sind irgendwelche Floskeln, die werden dann zusammengefügt und es reicht. Und
ich will es gar nicht so negativ sehen. Es gibt, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Du kannst, wir sind beide Kunsthistoriker, du weißt, wie das geht. Der kunsthistorische Weg dorthin hat gewisse Regeln. Mhm. Was wir uns hier leisten, in unseren Podcasts auch, ist dieser sehr subjektive, emotionelle, spontane Zugang. Mhm. Der führt manchmal dazu, dass man Fehler macht, weil man einfach was nicht weiß. Das kann, also wenn man nicht genau recherchiert hat. Das ist vielleicht schlimm, aber vernachlässigbar. Aber ich glaube, es bringt eine Qualität, die dem eigentlichen Kunstwollen sehr viel näher kommt, weil es aus dem Bauch kommt. Und Kunst geht über den Bauch. Es ist ein Anrühren, es ist eine neue Sprache, eine eigene Sprache. Und daher finde ich das so, wie wir das machen,
mir macht es einen großen Beit.
Was?
Wir sind Künstler.
Wortenkünstler. Ja. Ein bisschen. Wer hat das gesagt? Es hat was Kreatives, nicht? Es hat was Kreatives, weil wir nicht jetzt nachschauen irgendwo, sondern persönlich reagieren.
Das wäre ja ganz interessant. Man könnte ja einfach mal eingeben im Computer auf ChatGPT, schreiben mir eine Kurzzusammenfassung des Werkes von Böckel und Hans Josefsen im Stil von Herbert Giese. Ja. Und dann schauen, was da rauskommt. Nicht?
Ja, ein Wortgeklüngel. Ich glaube nur Wortgeklüngel. Weil der große Unterschied ist schon, ChatGPT konzentriert sich auf das, was es sehen kann und auf gewisse vorhandene Literaturbeispiele oder geschriebene Beispiele. Was wir haben, und das ist das, was wir dem Ding voraus haben, ist der emotionale Reaktion. Dieses, das kann sein, zuerst einmal Ablehnung, dann Staunen, dann warum habe ich das jetzt abgelehnt, dann sich damit ein bisschen näher beschäftigen, drauf zu kommen, dass man Blödsinn gedacht hat und so weiter. Also ich bin kein ängstlicher ChatGPT-Prophet.
ChatGPT,
ja. Also aber kein KI ist vielleicht noch gescheiter, weil ChatGPT ist ja eine Firma. Ne? Kein ängstlicher KI-Prophet, weil das wird es nie geben.
Das weiß ich nicht, vielleicht
gibt es irgendwann nochmal. Wer hat das jetzt gesagt? Die KI kann nur rechnen, aber nicht denken.
Ja, also wir hätten aber auch vor 5 Jahren auch uns vieles nicht vorstellen können, was heute Realität ist, dass heute ein Roboter schneller läuft als der Usain Bolt und solche Sachen. Also ich glaube, das ist, aber ich glaube, ich glaube auch daran, dass dieses Wesentliche, dass der Genuss auch ist, sich auf etwas einzulassen, wo man nicht genau weiß, wo die Reise hingeht.
Ja. Genau.
So, und ich glaube, das ist.
Und sich loszulösen auch von den, was haben andere Leute schon mal drüber gesagt? Das ist natürlich sehr wichtig, weil viele gescheite Leute schon was Gescheites gesagt haben. Ne? Aber erstens einmal gehe ich ja mit meinem Schicksal an die Bilder heran und du mit deinem Schicksal und so weiter. Und es ist befreiender. Und das sollte man auch einen Appell an alle Menschen mit nicht keine Angst haben, dass man vielleicht einen Fehler macht. Wir machen ja dauernd Fehler.
Also, abschließend. Hingehen, Leopold-Museum, man kann bei der Gelegenheit, und das muss man auch sagen, das Leopold-Museum ist, also man schaut sich ja dann immer noch etwas an. Wir sind ja dann auch und haben uns noch das Erdgeschoss angeschaut. Ja. Das Museumsquartier ist natürlich grundsätzlich etwas, da kann man hat es nicht weit ins Mumok, man kann dann auch noch ins KHM reingrachen. Ja. Also Es ist ein Wahnsinn. Wenn ich von hier, von der Akademiestraße, ins Leopold-Museum gehe, dann muss ich mal echt, man muss den Museen ja quasi ausweichen.
Zwischen Albertina
Horten, ja. Kunsthistorisches, ja, ja, und ja. Dann habe ich wahrscheinlich noch ein bisschen was vergessen. Ja. Also dieses Angebot ist, ja, glaube ich, unschlagbar. Ja. Ja. Also sind wir froh, danke sehr. Wir werden Wochen, ja. Ja, wird die nächste Folge von Ausgesprochen Kunst dann wieder da sein. Wir machen weiter, auch der Herbst dieses, ja, Jahres wird
spannend, hoffentlich.
Wird spannend, ja. Ja, im Nachtrag zur heutigen Folge muss ich noch ein bisschen einen Infoservice liefern, und zwar die exakten Daten dieser Ausstellungen, über die wir gesprochen haben. Und zwar ist es zum einen Herbert Böckel und Hans Josefsson, Archetypen des Figuralen. Die Ausstellung läuft bis zum 10. Jänner 2027 im ersten Untergeschoss, kuratiert von Hans-Peter Wipplinger und Lilivienne Debus. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und im zweiten Untergeschoss Premiere, Bilder aus der Sammlung der Österreichischen Nationalbank. Diese Ausstellung läuft noch bis zum 4. Oktober 2026, also nicht mehr allzu viel Zeit. Und die Ausstellung ist auch kuratiert von Hans-Peter Wipplinger und Clara Galbusera. Die Menge der Ausstellungen, die der Hans-Peter Wipplinger verantwortet als Kurator, ist schier unglaublich. Ich weiß nicht, wann dieser Mann schläft. Oder es ist so, dass er einfach ein unglaublich gutes Team herum hat. Und ich würde in dem Fall sagen, die Assistenzkuratorinnen haben wir wahrscheinlich eine besondere Leistung erbracht. Also auf jeden Fall ins Leopold-Museum gehen und sich diese beiden Ausstellungen anschauen. Ich möchte mich bedanken bei meinem Team, bei Matthias Jakisic für die Produktion der für die Produktion des Podcasts. Und Sarah Scherer für ihre Stimme. Und wie gesagt, ich habe es ihm zum Ende des Gesprächs angekündigt, wir machen weiter, wir starten voller Elan in den Kunstherbst und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Ciao!